Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und Peter.
Wenn Ärzte Fehler machen, dann kann das auch gut ausgehen. Oder es geht fatal aus und das sind die Fälle, die dann bei uns und in eurem Podcast landen. So, und wenn sowas geschieht, dann ist es gut, einen Mann wie Peter Gellner an seiner Seite zu haben. Für alle, die es nicht wissen oder es vielleicht auch vergessen haben, du bist Fachanwalt für Medizinrecht und zwar ausschließlich auf Patientenseite. Peter, und manchmal sind deine Patienten auch ganz, ganz kleine Wesen.
Ja, leider. Leider sind auch die Kleinsten unter uns oder vielleicht auch schon die Ungeborenen. Man spricht dann vom Nasciturus.
Gott, oh
Gott.
Das
ist das ungeborene Leben. Der Nasciturus zum Beispiel kann schon Erbe sein. Das wissen auch die wenigsten. Man kann also, auch wenn man noch nicht geboren ist, schon Erbe sein. Und der Nasciturus kann aber auch medizingeschädigt werden. Ebenso wie kleine Kinder. Und wie jedes Kind in jedem Alter.
Ja, es liest sich in den Gerichtsakten, die ich von dir ja immer bekomme, immer so ein bisschen seltsam für mich, wenn ein kleines Kind, sagen wir jetzt mal 3 Jahre alt, da als Kläger genannt wird. Also das hat mich am Anfang immer erst ganz verwirrt.
Das ist so, weil Kinder sind noch nicht prozessfähig und die werden dann vor Gericht vertreten durch die Sorgeberechtigten, im Regelfall die Eltern.
Aber sie werden als die Kläger aufgeführt, wenn es um ihre
Gesundheit geht. Ja, es klagt das dreijährige Kind gesetzlich vertreten, durch die Eltern als Sorgeberechtigte.
Ja, und in solchen Fällen sind es ja meist die Eltern, die für ihr krankes Kind kämpfen. Die kommen ja zu dir. Jetzt versuchen wir uns das gerade mal so ein bisschen vorzustellen. Schilder das doch mal. Wie empfindest du diese Eltern, wenn die zu dir kommen und deine Hilfe für ihr Kind suchen? Ich stelle mir das sehr emotional vor, manchmal auch zu emotional, dass sie ganz hilflos sind.
Ja, das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann schon damit beginnen, dass beispielsweise die Mutter hat gemeinsam mit dem getrennt lebenden Ehemann das Sorgerecht. Die Mutter will unbedingt was unternehmen, weil sie meint, das Kind ist geschädigt und da muss was gemacht werden. Und der Ehemann, der immer noch sorgeberechtigt ist, sagt, nee, ich möchte nichts machen. Es geht eigentlich nur gemeinschaftlich. Und das ist oftmals ein Problem, dass ein Elternteil möchte und das andere Elternteil möchte kein Verfahren anstrengen. Im schlimmsten Fall, ich nenne das bewusst schlimmsten Fall, muss man ein Gericht anrufen, dass das Gericht dann entscheidet darüber, wer in diesem speziellen Fall entscheiden darf, ob eine gerichtliche Klärung herbeigeführt wird oder nicht. Also eine Einzelfallscheidung des Gerichts im Rahmen eines Sorgerechtsstreits. Also sehr, sehr kompliziert. Dann gehen erstmal 1-2 Jahre ins Land, bis man überhaupt anfangen kann mit der Arzthaftungssache. Mhm. Das ist eine Problematik. Die andere Problematik ist natürlich, dass die Eltern verständlicherweise sehr emotionalisiert sind und je nachdem, wie das Kind geschädigt ist, auch sehr darunter co-leiden.
Da muss man dann ja auch mit einem besonderen Händchen rangehen an die ganze Geschichte, sehr sensibel.
Ja, man muss ein offenes Ohr haben und auch das Herz an der richtigen Stelle, das gehört einfach auch als Patientenanwalt mit dazu.
Ihr habt es ja gesehen, wie unsere Folge heute heißt, das Kind hat Fieber. Wir haben uns das so überlegt, weil das ja oft ein Satz ist, den vielleicht Eltern einfach auch so aussprechen. Ne? Das Kind hat Fieber. Das kommt oft vor, dafür kann es ganz, ganz verschiedene Gründe geben. Und in unserem Fall heute ist es eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr böse und sehr, sehr bitter ausgeht. Peter, der Fall, den du uns heute mitgebracht hast, da geht es um ein Baby, es ist noch ein Säugling. Das ist der kleine Matteo, der ist gerade mal 2 Monate alt. Für seine Eltern Max und Svenja ist es das erste Kind und die beiden schweben auch auf Wolken, die sind super happy. Matteo ist auch ein ganz liebes Kerlchen, ist pflegeleicht. Mama Svenja ist auch sehr froh, dass es kein Schreikind ist, so wie das Kind ihrer Schwester. Und das Paar genießt das frische Elternsein und freut sich einfach auf alles, was da noch kommt, auch wenn die Nächte natürlich ziemlich kurz sind. An einem Dienstagmorgen passiert ein Unfall, den mit Sicherheit einige Eltern auch kennen. Der kleine Matteo fällt vom Wickeltisch, als Mama Svenja kurz abgelenkt war. Ich bin damals auch vom Wickeltisch gefallen und du sagst jetzt nichts. Ich sehe den Schalk schon in deinen.
Ja, der erklärt einiges.
Ja, was ich hätte sagen wollen, haben die Hörer, glaube ich, schon sofort gedacht. Aber
das ist nur laut ausgesprochen, die Antitür.
Nein, ich würde es nicht wagen. Aber ich war das besagte Schreikind.
Tatsächlich?
Und ja, und war
jetzt
sicherlich.
Jetzt verkneife ich mir mal den Kommentar.
Ja, ich war wahrscheinlich auch nicht immer angenehm für meine Umgebung.
Ja, aber heute ja umso mehr.
Ne? Umso mehr.
Umso mehr. Also, wir sind weiter bei Matteo, der da von dem Wickeltisch gefallen ist. Der schreit natürlich wie am Spieß, der Kleine. Und Svenja macht sich riesengroße Sorgen, dass er sich ernsthaft verletzt haben könnte. Und sie macht sich mit ihm sofort auf in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. Dieses Krankenhaus verfügt zum Glück über eine Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin. Es gibt dort auch eine Kinderchirurgie. Peter, wäre das Kind auch in einem Krankenhaus ohne Kindermedizin untersucht worden? Weil ja. Ich kenne das jetzt hier so aus unserem Bereich Gütersloh. Wir haben ja wirklich Probleme, wenn für Kinder Notfälle, die müssen bis nach Bielefeld fahren.
Ja, aber im ersten Zuge kann das auch im Krankenhaus untersucht werden, wo es jetzt keine spezielle Kinderabteilung gibt. Ja, oftmals auch gar nicht die Wahl, es anders zu handeln. Und die Krankenhäuser, die dann erkennen, oh, da ist in der weiteren Folge die Behandlung durch einen Spezialisten die bessere, die überweisen dann schon ein Krankenhaus, das eine spezielle Abteilung auch für Kinder hat.
In dieser Klinik wird Matteo untersucht. Die Ärzte stellen jetzt keine Verletzungen fest. Allerdings bemerken sie im Mundraum des Säuglings weiße Punkte, beziehungsweise so weiße Areale. Als Svenja fragt, was das denn sei, das habe sie nämlich vorher bei Matteo noch nie gesehen, sagte die behandelnde Ärztin, das sei nichts Schlimmes, sie halte es für Reste von Muttermilch. Ja, Svenja fährt einigermaßen beruhigt mit ihrem Baby nach Hause. Am nächsten Morgen, Svenja will Matteo aus seinem Bettchen heben, bemerkt sie, dass der Junge ganz heiß ist, er glüht. Und sie misst eine erhöhte Temperatur, genaue Angaben haben wir jetzt aus der Akte nicht. Und sie fährt diesmal mit ihrem Mann wieder in die Klinik. Dort bekommt Matteo Fieberzäpfchen und die kleine Familie wird wieder nach Hause geschickt. Am späten Abend des nächsten Tages ist die Temperatur von Matteo gestiegen. Seine Eltern messen 39,6 Grad und geben ihm nochmal eins von diesen Paracetamol-Fieberzäpfchen. Als um Mitternacht das Fieber unverändert hoch ist, ruft Svenja in dieser Klinik an. Am Telefon sagt man ihr, sie solle dem Baby ein anderes Zäpfchen geben. Nurofen, das ist der Wirkstoff Ibuprofen statt Paracetamol. Ich glaube, das wirkt vielleicht ein bisschen mehr gegen Fieber oder ein bisschen schneller, aber eigentlich tut sich das so unbedingt jetzt nichts, oder?
Ja, im Regelfall bekommen Kinder erstmal Paracetamol verabreicht und dann nur in der weiteren Folge Ibuprofen.
Ja, und damit war das Gespräch auch schon beendet. Die Klinik bietet den Eltern zum Beispiel nicht an, mit dem Kind jetzt vorbeizukommen, um das Fieber vor Ort abzuklären. Und ja, Papa Max scrollt da ganz hektisch durch sein Handy, um die nächste Notapotheke zu finden. Die ist knapp 10 Kilometer entfernt und nach etwa 20 Minuten ist er dann mit den anderen Zäpfchen zurück. Um 3 Uhr in der Nacht schreit Matteo. Svenja gibt ihm die Brust, der Kleine trinkt sehr wenig und er bricht es dann sofort wieder. Am nächsten Morgen fahren die Eltern mit dem Jungen zu ihrem Kinderarzt. Und wegen des Fiebers und des Brechanfalls vermutet dieser, dass Matteo eine Meningitis hat. Das ist bekannt, das ist eine Hirnhautentzündung und die ist natürlich sehr, sehr gefährlich.
Ja, eine Meningokokkeninfektion ist eine schwere Krankheit, die innerhalb weniger Stunden sogar lebensbedrohlich werden kann. Bakterien, die Meningokokken verursachen, meist eine eitrige Hirnhautentzündung. Selbst wenn eine bakterielle Hirnhautentzündung rechtzeitig angemessen behandelt wirkt, liegt die Sterberate bei Neugeborenen, mag man nicht glauben, ist aber so bei 5-25%. Von den überlebenden Neugeborenen entwickeln 20-50% schwere Probleme in Bezug auf Gehirn und Nerven. Da sieht man, welche fatalen Folgen in vielen, vielen Fällen das haben kann.
Ja, und ich habe mir mal angeguckt, welche Symptome bei Säuglingen und Kindern unter 12 Monaten auftreten können. Also wir haben die schlechte Nahrungsaufnahme, Erbrechen, das hatten wir im Fall von Matteo ja auch, zu hohe oder zu niedrige Temperatur, das kann auch möglich sein, Ausschlag, Krampfanfälle und auffällige Schläfrigkeit. Das können alles Symptome für eine Gehirnhautentzündung sein. Ältere Kinder und Jugendliche, das können wir auch gerade noch erwähnen, klagen bei einer Meningitis über starke Kopfschmerzen, Verwirrtheit und das ist, glaube ich, das, was auch viele wissen, den steifen Nacken. Also ein Freund von mir oder damals ein Schulkollege, der hatte das tatsächlich auch. Wir mussten alle Tabletten nehmen. Die haben das Urin sehr verfärbt, so Richtung Orange und Rot. Und wir mussten alle, ich glaube mindestens 2 Tage alle zu Hause bleiben. Es ist höchst ansteckend.
Ja, ist eine hohe Infektionsgefahr.
Also wie gesagt, der Kinderarzt von Matteo äußert diesen Verdacht auf Meningitis und überweist Matteo direkt wieder in die Klinik, in der die Eltern auch vorher schon waren. Und dort verschlechtert sich sein Zustand dramatisch. Die Infektion, ja, explodiert regelrecht. Matteo wird mit Antibiotika behandelt. Seine Entzündungswerte steigen aber weiter an und die Ärztin im Krankenhaus erweitert daraufhin die Antibiotikatherapie. Mittlerweile bekommt Matteo 3 verschiedene Medikamente und endlich beginnen diese zu wirken. Also die Entzündungswerte sinken. Für die Eltern bleibt allerdings nur ein kurzer Moment der Erleichterung, denn sie bekommen eine nächste Diagnose. Matteo hat außerdem Diabetes insipidus. Peter, mach uns mal bitte gerade das Latein-Wikipedia. Was hat der Junge?
Ja, Diabetes insipidus. Ich weiß gar nicht, wo die Betonung genau liegt. Ich würde es mal so aussprechen wollen. Ist eine sehr seltene Erkrankung, die auftritt, wenn die Nieren große Mengen Flüssigkeit über den Urin abgeben. Das bedeutet, die Kinder scheiden viel zu viel Flüssigkeit aus. Sie dehydrieren. Die Kinder haben eine hormonelle Störung, also entweder nicht genug vom Hormon Vasopressin oder ihre Nieren reagieren nicht darauf. Ganz wichtig ist hier eine schnelle Diagnose und Behandlung. Unbehandelt kann die Erkrankung nämlich zu einer schweren Dehydrierung führen. Also wenn man zu wenig Flüssigkeit in sich hat. Und diese Dehydrierung kann zu Hirnschäden oder einer Beeinträchtigung der geistigen Funktion führen.
Also es ist ja schon die zweite wirklich heftige Diagnose, die dieser kleine Matteo da bekommt. Und ja, es kommt natürlich auch wie überall auf die richtige Behandlung an. Im Fall von Matteo sah die so aus. Die Ärzte haben rumexperimentiert. Also sprich, die haben dem Kleinen das Medikament Minirin gegeben. Das soll die Harnausscheidung regulieren, dass es eben nicht zu Dehydrierung und Schlimmerem kommt. Und die haben dieses Medikament wohl in immer wechselnder Dosierung verabreicht. Also die haben da gar nicht so den richtigen Weg gefunden. Und der Kleine wurde dann auch aus dem Krankenhaus entlassen. Und die Eltern behandelten Matteo mit dem Medikament zu Hause weiter. So, wie sich herausstellte, half das Medikament Matteo nicht. 2 Monate später sollte er deshalb wieder stationär aufgenommen werden, um ein neues Medikament auszuprobieren. Dass dafür eine medikamentöse Einstellung, also wirklich so ein Plan erforderlich ist, das erfuhren Matteos Eltern nicht. Und deshalb haben sie auch gesagt, dann brauchen wir jetzt auch nicht hierbleiben, stationäre Aufnahme brauchen wir nicht. Und dann nehmen wir den Kleinen wieder mit nach Hause. Und von der behandelnden Ärztin im Krankenhaus gab es noch diesen Rat mit auf den Weg. Suchen Sie sich einen guten Kinderarzt, der vielleicht eine Idee zur Einstellung des Medikamentes hat. Also was ist denn jetzt das, Peter? Also so im Krankenhaus, wir kriegen es nicht hin. Tschüss, soll es ein anderer probieren?
Ja, das ist natürlich fatal. Man muss im Krankenhaus natürlich auch eine entsprechende Medikamenteneinstellung mitgeben und nicht sagen, suchen Sie sich jemanden, der davon Ahnung hat. Natürlich ist das die Aufgabe des Krankenhauses oder der Ärztinnen und Ärzte, die im Krankenhaus dafür tätig und verantwortlich sind, das entsprechend mitzugeben. Ja, ein Unding.
Ja, und der Kinderarzt von Matteo, der hat auch mit den Ohren geschlackert und hat dann den Eltern sofort einen Kontakt zur Uniklinik hergestellt. Dann gesagt, jetzt geht ihr mal in ein anderes Krankenhaus, das ist hier wirklich ernst. Wir sollten vielleicht nochmal ganz deutlich sagen, also diese Hirnhautentzündung, die ist durch die Antibiotika ja abgeklungen. Wir wissen aber bisher noch nicht, welche Schäden sie angerichtet hat. Ne?
Ja, das werden wir später noch erfahren.
Das werden wir sogar jetzt erfahren. In der Uniklinik hat man zum einen noch weitere hormonelle Störungen festgestellt bei Matteo. Aber was noch viel tragischer ist, das sind die Folgen der Hirnhautentzündung. Matteo hat Hirnschäden davongetragen. Er leidet an einer erheblichen Sehstörung. Er hat epileptische Anfälle, die sind jetzt auch noch dazu gekommen. Ja, und seine ganze Entwicklung ist eingeschränkt. Er kann nicht krabbeln und gar nichts machen, was andere Babys in seinem Alter definitiv schon können. Und es weiß auch keiner, wie weit es überhaupt noch eine Verbesserung geben wird. Das ist der Stand der Dinge beim kleinen Matteo. So, und jetzt heißt unser Podcast Tatort Krankenhaus nicht umsonst, auch wenn Ärzte Fehler machen, denn auch hier sind definitiv Fehler passiert und unsere aufmerksamen Hörer, ihr seid vielleicht auch über eine Stelle gestolpert, über die bin ich nämlich in diesem Fall gestolpert, und zwar als der Matteo zum ersten Mal im Krankenhaus ist, nachdem er vom Wickeltisch gefallen war, da war ja von Meningitis noch gar keine Rede. Und da hatte seine Mutter und die Ärztin hatten ja diese weißen Flecken im Mund entdeckt, was die Ärztin abgetan hatte als Reste von Muttermilch. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da was schon nicht passt.
Dein Gefühl trügt dich nicht, Tanina, das ist völlig richtig. Der gerichtlich bestellte Sachverständige hat dazu in seinem Gutachten ausgeführt, ich greife das schon mal vorweg, wir mussten es wiederum gerichtlich einklagen und es wurde ein sehr renommierter Sachverständiger seitens des Gerichts beauftragt und der hatte festgestellt und ausgeführt, dass bereits zu dem Zeitpunkt, den du gerade benannt hast, hätten weitergehende Untersuchungen stattfinden müssen, Blut- und Urinuntersuchungen und die Bestimmung von weiteren Entzündungsparametern.
Für was standen denn diese, also was waren denn dann diese weißen Flecken? Offensichtlich ja nicht Reste von Muttermilch.
Nein, das waren keine Reste von Muttermilch, sondern Anzeichen einer vorliegenden Entzündung. Und da hätte man weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Und ich will mal eine Passage aus dem Urteil des Gerichts, wo sich das Gericht auf den Sachverständigen bezieht, einmal wörtlich vorgeben, weil es doch sehr, sehr wichtig ist. Da heißt es, ausschlaggebend für das Erfordernis, weitere Untersuchungen vornehmen zu müssen, sei aus seiner Sicht, dass der Kläger zum Zeitpunkt der Untersuchung hochfieberhaft gewesen sei. Bei jungen Säuglingen unter 3 Monaten, und das trifft auf den Kläger zu, sei hohes Fieber in mehr als der Hälfte der Fälle, etwa 60%, durch eine bakterielle Infektion verursacht, sodass derartige Kinder zwingend auf eine Meningitis, beginnende Meningitis oder eine andere schwerwiegende Erkrankung untersucht werden müssen. Und zwar auch dann, wenn wir hier die klinische Untersuchung keine Auffälligkeiten gezeigt hat. Also ganz eindeutig, hier hätte viel mehr gemacht werden müssen als die reine körperliche Untersuchung. Und wenn das in mehr als 60% der Fällen auf eine bakterielle Infektion hindeutet, dann muss man entsprechend weitergehend handeln. Und man weiß ja, wie schwerwiegend die Meningitis hinsichtlich der Folgen sein kann. Und das wirft der Sachverständige in dem Fall dem handelnden Arzt bzw. der handelnden Ärztin in dem Fall vor.
Ja, wie du schon sagst, Matteo wurde ja nicht weiter untersucht, er hat Fieberzäpfchen bekommen. Das war's.
Genau, das war in dem Fall eindeutig nicht ausreichend. Da hätte deutlich mehr gemacht werden müssen. Und darum ist es letztendlich dazu gekommen, dass das Gericht gesagt hat, ja, dem handelnden medizinischen Personal ist das anzulasten. Es ist zu einer Verurteilung gekommen. Es ist ein Schmerzensgeldbetrag von 300.000 Euro zugesprochen worden, weil Matteo ja doch sehr, sehr schwer geschädigt ist. Und zusätzlich ist festgestellt worden, dass alle künftigen materiellen Schäden ersetzt werden müssen. Und gegen dieses Urteil ist in diesem Fall einmal die Arztseite in Berufung gegangen. Er hat gesagt, nee, wir akzeptieren dieses Urteil nicht, das ist nicht richtig. Es hätten keine weitergehenden Untersuchungen gefertigt werden müssen. Und die Gegenseite hatte aber keinen Erfolg in der zweiten Instanz. Das Oberlandesgericht hat die Entscheidung bestätigt. Und letztendlich haben wir uns dann in der Folge verglichen mit der Gegenseite. Es ist insgesamt dann ein Betrag von knapp unter 500.000 Euro gezahlt worden als sogenannte Kapitalabfindung. Und damit hat das Verfahren, das über einige Jahre sich hingezogen hat, einen, was das Finanzielle anbelangt, doch noch erfreulichen Abschluss gefunden.
Können wir Eltern vielleicht in Bezug auf fiebrige Kinder was mit auf den Weg geben, dass man einem Arzt oder einer Ärztin vielleicht einfach nochmal drauf hinweist? Könnte es auch eine Meningitis sein?
Ja, wir haben ja gehört, das hat der Sachverständige in dem Prozess ausgeführt, dass gerade bei Säuglingen unter 3 Monaten in 60% der Fälle eine bakterielle Infektion vorliegt und dann auch eine Meningitis ausgeschlossen werden sollte. Also ganz, ganz wichtig. Und auch wenn die Kinder älter werden, ist das, was man einfach abklären muss. Natürlich ist nicht jedes Fieber, steckt nicht hinter jedem Fieber eine Meningitis. Das versteht sich von selbst. Also man sollte auch nicht übervorsichtig sein. Aber wenn es dann weitere Anzeichen gibt für eine Infektion, wie in diesem Fall diese weißen Flecken im Mund, die
das
natürlich
Erbrechen auch.
Das Erbrechen, das Hochfieberhafte. Ich wollte gerade ansetzen und sagen, die weißen Flecken im Mund können natürlich auch auf andere Krankheiten hindeuten, aber in dem Fall war es die Meningitis, dass man entsprechend dann auch schnell handelt, weil da ist auch wieder Eile geboten. Der Sachverständige hat diesen Fehler der nicht vorgenommenen Untersuchungen als einfachen Behandlungsfehler betitelt. Jetzt stellt sich die Frage, was wäre denn gewesen, wenn die Untersuchungen durchgeführt worden wäre? Da kann man vielleicht den Einwand erheben, Ja, dann wäre der Verlauf identisch gewesen. Darum muss man weiter fragen, wenn die Befundungen erhoben worden wären und man hätte dann nichts unternommen, wäre dieser Fehler des dann nichts Unternehmens als grob zu bezeichnen oder immer noch als einfacher Fehler? Und wenn man es als grob bezeichnen könnte, dann muss der Arzt beweisen, dass auch wenn er rechtzeitig gehandelt hätte, das Ergebnis identisch gewesen wäre. Also der Schaden, der eingetreten wäre, wäre genauso eingetreten, auch wenn er zum richtigen Zeitpunkt die Untersuchung gemacht hätte. Das ist der große Unterschied, weil sonst muss ja der Patient beweisen, dass die Folgen nur auf dem Fehler beruhen. Und das hätte das Kind hier in dem Fall nicht können. Und der Fehler wurde letztendlich als grob angesehen. Und deswegen musste der Arzt es beweisen. Er konnte das nicht. Das bleibt einfach in der Medizin oftmals offen. Und dann hat sich die Beweislast umgekehrt. Und das war der Vorteil in dem Fall, dass man sagen konnte, ja, wir gehen davon aus, dass alle Folgen darauf beruhen, dass die Untersuchungen nicht gemacht worden sind. Das ist jetzt sehr verkürzt.
Ja, mir ist ein bisschen karussellig im Kopf, aber...
Das hat andere Gründe.
Das stimmt natürlich. Und deswegen kann man ja froh sein, dass es Menschen wie dich gibt, die solche Zusammenhänge durchaus verstehen und wissen, wo da die Hebel anzusetzen sind.
Ja, diese Thematiken kennen natürlich die Arzthaftungsrechtler. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Abgrenzung. Diagnosefehler, Befunderhebungsfehler. Und darum sollte man immer schauen, dass man zu jemandem geht, der was davon versteht. Schauen, dass jemand Arzthaftungsrecht macht. Ja. Weil das ist so ein Unterpunkt des Medizinrechts und da muss man zu Hause sein.
Also es ist nicht das erste Mal, dass du uns darauf hinweist, aber es ist wichtig, dass du uns darauf hinweist.
Genau.
Peter, wir danken dir sehr für diese Ausführungen. Vielleicht müsst ihr den letzten Part noch ein zweites Mal hören, weil wirklich für so Laienohren ist das kompliziert, aber ich glaube, im Kern haben wir es verstanden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Woche. Schaltet gerne wieder rein und wenn ihr zwischendurch mal wissen möchtet, was bei uns sonst so los ist, dann folgt uns doch einfach auf Instagram. Tatort Krankenhaus, da findet ihr uns auch. Für heute, tschüss.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.